Diese Entwicklung ist sehr spannend und zu beobachten, dass obgleich der Arbeitsort an Relevanz verliert, der Arbeitsraum in seiner Qualität und seinem Anspruch gewinnt.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, wie man Hybridarbeit erfolgreich umsetzt, mit Gründerin und CEO von Nuvo, Lisa Rosa Bräutigam. Und hier ist euer Host und fürgründer-Redakteurin Elena Todeva.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besser Gründen. Wir helfen dir besser, schneller und einfacher zu gründen. Wie können Unternehmen die Vorteile hybrider Arbeit nutzen und damit verbundene Herausforderungen meistern? Diese Fragen beantwortet uns heute Lisa Rosa Bräutigam, Gründerin und CEO der führenden Büromöbel-as-a-Service-Plattform Nuvo. Dranbleiben lohnt sich, denn Lisa teilt am Ende noch 3 Top-Tipps für alle Unternehmen, die hybride Arbeit nach dieser Podcast-Folge gerne einführen möchten. Lisa, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Lisa, lass uns gleich loslegen. Welche Idee steckt hinter Hybridarbeit und wie unterscheidet sie sich vom Homeoffice-Arbeit oder dem traditionellen Modell?
Die Hybridarbeit ist tatsächlich die Arbeit, die das Beste aus beiden Welten vereint. Das heißt, der Arbeit zu 100% in einem Office-Arbeitsplatz und der Remote-Arbeit. Also wenn ich überhaupt keinen Office, keinen Büroarbeitsplatz zur Verfügung habe und eben Vollzeit von zu Hause arbeite. Das hybride Modell ist besonders flexibel, das heißt in den Abstufungsgraden und kann es sich sehr stark unterscheiden. Ob ich jetzt beispielsweise 4 Tage im Office bin und nur einen Tag von zu Hause aus arbeite oder das Ganze ganz umgekehrt sozusagen vonstatten geht, das kann ich als Unternehmen gemeinsam mit meinen Mitarbeitenden frei entscheiden. Und da sehen wir auch ganz klar den Vorteil des hybriden Modells. Jeder kann dort ganz individuell die beste Möglichkeit und die beste Lösung für sich finden. Und das ist tatsächlich auch das, woran wir glauben mit Nuvo oder woran ich glaube, was wir mit unserem Geschäftsmodell oder was wir eben vorantreiben möchten, diese hybride Transformation und wie wir unsere Kunden auch begleiten. Weil wir tatsächlich glauben, dass diese Mischform aus tageweise Arbeit im Office, um dort Firmenkultur zu erleben, um gemeinsam an Problemen zu arbeiten, um Innovation und Kultur zu fördern und auf der anderen Seite eben die Arbeit in einem professionell ausgestatteten Homeoffice oder mobilen Arbeitsplatz, wenn man so möchte. Und wir glauben einfach, dass da für beide Seiten, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, einfach das meiste rauszuholen ist. Und das ist auch die Erfahrung, die wir jetzt in den letzten 3 Jahren auch im Austausch mit Konzernen, Mittelstand und Startups gesammelt haben, dass diese größtmögliche Flexibilität und Passgenauigkeit einfach sehr, sehr gut ankommt.
Und du hast jetzt schon ein bisschen über die Vorteile gesprochen, also Flexibilität, Passgenauigkeit. Könntest du uns noch weitere Vorteile nennen, also sowohl auf der Arbeitnehmerseite als auch auf der Arbeitgeberseite?
Sehr gerne. Auf der Arbeitnehmerseite sind die Vorteile, denke ich, liegen auf der Hand. Weil wir haben es ja auch alle erlebt. Covid-19 hat uns ja von einem auf den anderen Tag sozusagen in die Homeoffice-Pflicht geschickt. Und da haben wir relativ schnell zu schätzen gelernt, was das ganze Thema Heimarbeit an Flexibilität für uns als Arbeitnehmer oder auch als Arbeitgeber quasi mitgibt. Das ist einerseits natürlich das Wegfallen des Pendelns. Ich spare mir natürlich sehr viel Zeit, wenn ich morgens nicht zur Arbeit reisen muss. Vor allem eben, wenn mein Arbeitsweg vielleicht sehr, sehr lang ist und mit Stau verbunden. Das heißt, da fällt was weg und es ist tatsächlich auch ein Punkt, was viele Mitarbeitende sehr stark zu schätzen wissen. Dann Work-Life-Balance, das Schlagwort. Das heißt, hier habe ich natürlich sehr viel stärkere Flexibilität. Ich kann beispielsweise mal mittags eine Spülmaschine anmachen oder eine Waschmaschine. Also das ist natürlich auch was von Arbeitnehmern sehr stark geschätzt wird, dass sie eben ihren Tag viel stärker planen können, viel flexibler vielleicht auch terminieren, vielleicht mal früher anfangen, vielleicht mal noch später arbeiten. Und du bist eben einfach nicht an diese festen Zeiten, selbst wenn du flexiblen Startzeiten hast, dann bist du ja doch an diese Office-Zeiten gebunden. Und gerade Entwickler und Entwicklerinnen wissen zum Beispiel sehr stark diese Möglichkeit zu schätzen, dann auch mal an Randzeiten einfach zu arbeiten, dann, wenn eben vielleicht Kreativität oder auch gerade, wenn man gerade im Flow ist. Das heißt, diese Work-Life-Balance, die Flexibilität der eigenen Zeiteinteilung ist natürlich ganz spannend. Und damit einher ging natürlich auch das Thema stärkere Eigenverantwortung, weil in Deutschland haben wir immer noch einen sehr starken Fokus auf Führung in Präsenz, also auf Kontrolle. Und das ist natürlich in der hybriden Führung einfach nicht möglich. Das heißt, da musst du sehr viel stärker Mitarbeitenden eben Vertrauen schenken und Mitarbeiter eigenverantwortlich an ihren Projekten, an ihren Tasks sozusagen arbeiten lassen. Und das ist auch was Mitarbeitende in Studien zufolge auch sehr stark zu schätzen wissen, dass sie ihren Bereich eben auch allein weiter vorantreiben können, natürlich mit transparenten Zielvorgaben. Auf der Arbeitgeberseite, da muss man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, welche Vorteile da die Hybridarbeit mit sich bringt. Weil da herrscht da natürlich seit Covid eine sehr starke Unsicherheit und auch die Befürchtung, Mitarbeitende könnten von zu Hause vielleicht nicht so produktiv sein, würden nicht wirklich diese 8 Stunden arbeiten. Das heißt, da herrschte tatsächlich in gewisser Weise eine Furcht oder auch gerade in den Führungsebenen die Angst vor Kontrollverlust. Aber wenn wir genau hinschauen, dann haben wir natürlich die Zahlen vorliegen inzwischen. Es gibt jetzt auch eine ganz aktuelle Studie der TU Darmstadt, die genau in 23 sich jetzt nochmal die Zahlen angeschaut hat, also jetzt quasi 3 Jahre nach Pandemie. Und da haben wir trotzdem immer noch, dass eben die Produktivität zu Hause zum Teil sogar stärker wahrgenommen wird. 61% gehen davon aus, dass sie zu Hause qualitativ hochwertigere Arbeit sogar noch leisten können, weil sie eben nicht abgelenkt sind. Und auch die Zufriedenheit ist weiter hochgegangen. Das heißt, 81% sagen, sie sind zu Hause zufrieden am Heimarbeitsplatz, wogegen nur, ich glaube, in den 56, glaube ich, sind im Office zufrieden. Ja. Das heißt, da ist tatsächlich ein großer Unterschied noch immer. Und das heißt, auf der einen Seite für den Arbeitgeber kannst du natürlich mit der Möglichkeit, ortsflexibel zu arbeiten, Mitarbeiter sehr viel stärker an den Unternehmen binden, weil du den Mitarbeitenden Vertrauen entgegenbringst und weil es natürlich auch etwas ist, was Talente bindet. Diese Möglichkeit, vor allem in aktuellen Zeiten bietet das einfach noch nicht jeder Arbeitgeber. Das heißt, das ist tatsächlich noch ein Alleinstellungsmerkmal, wonach auch viele gerade Top-Talente suchen. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir sind in einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, wir haben immer noch Fachkräftemangel für die nächsten, wahrscheinlich fürs nächste Jahrzehnt. Vor allem eben, was die Top-Talente, was die Entwickler anbelangt. Jeder ist auf der Suche nach solchen Talents. Und Unternehmen, die jetzt hybrid gehen, können auf diese Weise natürlich auch ihren Talentpool erweitern. Wir sprechen mit einigen Mittelständlern, die vielleicht beispielsweise in Ballungszentren sitzen und natürlich ganz andere Löhne zahlen können als jetzt vielleicht große Beratungen, die aber trotzdem die guten Leute, die zu ihrer Kultur passen, im Unternehmen binden wollen. Und die haben jetzt natürlich erkannt, durch die Covid-19-Pandemie, durch diesen Zwang, sich hybriden Arbeitsformen zu öffnen, dass dadurch natürlich auch Zugang zu ganz anderen Talenten quasi gewährleistet ist. Und das ist, glaube ich, eine sehr hohe Relevanz für den Arbeitgeber. Und der letzte Punkt, das Thema Eigenverantwortung. Das ist natürlich was nicht nur dem Arbeitnehmenden wirklich einen positiven Impact und auch vielleicht mehr Freude an seiner Arbeit bringt, sondern natürlich auch einen enormen Impact auf das Unternehmen hat, den Unternehmenserfolg. Denn was ist schöner als Mitarbeitende, die ihren eigenen Bereich in die eigenen Hände nehmen?
Mhm. Ja, das, was du gesagt hast, kann ich nur unterschreiben. Also ich arbeite auch hybrid und ich glaube, meine Wohnung war noch nie sauberer und ich war noch nie so gut wie zu Hause, einfach weil du diese Momente auch gar nicht hast, wo du vielleicht in der Küche Kaffee trinkst und dann einfach 15 Minuten lang einfach so mal schnell vorbeigehen, genau. Okay, das kann ich also nur unterschreiben.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe.
Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Die nächste Frage ist vielleicht so eine Art No-Brainer-Frage auf den ersten Blick, aber ich denke, dass da schon ein bisschen mehr dahinter steckt. Für wen, welche Branche eignet sich Hybridarbeit nicht? Also es gibt offensichtliche Dinge, aber vielleicht kannst du ein bisschen mehr drüber erzählen.
Also wenn die Arbeit natürlich traditionell sehr stark an den Arbeitsort gebunden ist, wie beispielsweise in einem Krankenhaus, in der Produktion, auch Lehrerinnen und Lehrer, meine frühere Geschichte, dann hast du natürlich Probleme, hybrid zu arbeiten. Dann ist einfach der ortsflexiblen Arbeit die Grenze gesetzt, dass du vor Ort sein musst. Aber ich bin natürlich im Austausch auch mit produzierendem Gewerbe, wenn man so möchte, also mit Konzernen, die sowohl White- als auch Blue-Collar-Mitarbeitende haben. Aha. Und da habe ich schon oft gefragt, wie sieht es denn aus? Man hört ja oft in der Presse von dieser Zwei-Klassen-Gesellschaft, was natürlich schon eine Wertung in sich ist, aber was natürlich viele Unternehmen, auch Konzerne, Mittelständler beschäftigt, die eben zwei verschiedene Mitarbeitergruppen sozusagen im Unternehmen angestellt haben. Und da höre ich allerdings auch oft, dass selbst in den Bereichen, wo zum Beispiel Produktion stattfindet, ja dennoch tageweise die Arbeit von zu Hause möglich sein kann, wenn es eben darum geht, ich muss ja auch da Dinge nachbereiten, organisatorisch vielleicht Tabellen einpflegen, einfach viele To-dos, die eben am Computerbildschirm dann trotzdem noch stattfinden. Und gerade so etwas kann natürlich dann auch nach Hause verlagert werden. Mhm. Das heißt, auch hier haben wir schon eine gewisse Möglichkeit, aber da sind natürlich dem ganzen Grenzen gesetzt. Und man muss auch sagen, das ist natürlich von vornherein dann auch eine Entscheidung gewesen für den jeweiligen Arbeitnehmenden, dass er genau in den Bereich reingegangen ist, weil er vielleicht nicht am Computerbildschirm sitzen möchte. Und dann ist einfach die Anforderung an die Berufsgruppen einfach ganz andere, sodass es da dann vielleicht nicht funktioniert. Aber auch hier, die Vorteile des hybriden Arbeitens sind ja, dass es sehr flexibel ist und dass es eben keine Blaupause gibt, nachdem dann gearbeitet werden muss oder soll. Das heißt, auch hier in jedem Unternehmen kann ganz individuell geschaut werden, welchen Berufsgruppen ist es möglich, tageweise, phasenweise Dinge von zu Hause zu erledigen und welchen eben nicht. Mhm. Und das dann aber auch transparent im Unternehmen zu besprechen, die Mitarbeitenden da mitzunehmen und da direkt in den Austausch zu gehen.
Mhm, sehr schön, danke. Super spannend. Ich denke, was halt auch wichtig ist, ist, dass man eine Entscheidung trifft und dann konsequent dabei bleibt. Für uns alle, die jetzt zuhören, wir möchten jetzt Hybridarbeit erfolgreich umsetzen. Mhm. Könntest du mir sagen, was es so für Stolpersteine gibt bei der Implementierung und gleichzeitig auch, wie man sie mit Best Practices löst, wie man damit umgeht?
Mhm. Also du hast jetzt schon eine Sache gerade angesprochen in deinem letzten Satz. Change-Prozesse sind natürlich keine Selbstläufer. Das heißt, du musst natürlich, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, da dann auch strategisch Dinge durchdenken, eine Strategie entwickeln, gemeinsam mit der Führungsebene und, wie ich schon angedeutet habe, die Mitarbeiterschaft mitnehmen auf diesem Prozess, weil Transformation, Veränderung ist natürlich immer auch mit einem Risiko und auch mit Ängsten verbunden, auch in der Mitarbeiterschaft. Man darf das nicht vernachlässigen. Wir sprechen nicht nur über Gen Z oder Gen Y, sondern eben auch über Arbeitskräfte, die vielleicht seit Jahrzehnten in der Firma vor Ort sind und die ganz traditionell an ihrem Einzelarbeitsplatz vielleicht Bilder und was auch immer alles stehen haben. Und für die ist dann die Implementierung eines Desk-Sharing-Modells natürlich auch mit einer Umstellung und mit einer Angst vielleicht verbunden. Das heißt, diese Personen müssen auch mitgenommen werden und mit an den Tisch gesetzt werden, sodass da einfach gemeinsam sich auf den Weg gemacht wird. Also ich glaube, das ist tatsächlich was, was oft schieflaufen kann, wo es ein Gefahrenpotenzial gibt, wenn das Thema top-down sozusagen durchgesetzt wird und auch nicht strategisch in die Hand genommen wird, sondern wenn man einfach sagt, ja, wir machen jetzt quasi das Gleiche wie vorher, nur nennen wir es Hybridarbeit und Teile davon tageweise findet dann Arbeit von zu Hause statt. Aber nicht jede Arbeitsweise passt natürlich auch zu der Arbeitsaufgabe. Das heißt, hier muss ich ganz einfach schauen, welche Aufgaben kann ich zu Hause aber erledigen und für welche brauche ich ein Team, brauche ich den persönlichen Austausch. Denn es bringt nichts, wenn ich zu Hause sitze, aber 24/7 in Zoom-Calls. Das heißt, da muss man einfach wirklich strategisch planen und einfach ein Konzept entwickeln, das dann individuell auch zu meinem Unternehmen und zu den Aufgaben der Mitarbeitenden passt. Dann eine weitere große Herausforderung ist natürlich die rechtliche Komponente. Das heißt, hier befinden wir uns in Deutschland immer noch in der Grauzone. Rechtlich bedingt oder rechtlich belangt ist das mobile Arbeiten. Das ist das Arbeiten von unterwegs. Das heißt, wenn ich als Arbeitgeber gar nicht genau sagen kann, wo befindet sich denn mein Mitarbeiter heute? Im Zug, im Hotel? Das heißt, es ist kein Wunder, dass ich dann als Arbeitgeber nicht verantwortlich bin für den Arbeitsplatz meines Mitarbeitenden. Das heißt, wir haben einmal eben das mobile Arbeiten und auf der anderen Seite den Telearbeitsplatz. Der Telearbeitsplatz ist ein Arbeitsplatz, der komplett so ausgestattet werden muss mit den gleichen Anforderungen wie ein Office-Arbeitsplatz. Und das kommt daher, weil der Telearbeitsplatz sieht vor, dass du eben keinen Büroarbeitsplatz zur Verfügung hast als Mitarbeiter. Und da merkst du schon, wo das Problem ist. Wir befinden uns in der Mitte. Mhm. Wir befinden uns in einer Zwischensituation. Das heißt, wir haben einmal eben einen Office-Arbeitsplatz, den wir tageweise besuchen, und einen Heimarbeitsplatz. Den kann ich jetzt allerdings weder als Telearbeitsplatz bezeichnen, weil das trifft nicht zu. Und mobiles Arbeiten trifft auch nicht zu, weil sobald dem Ganzen eine Regelmäßigkeit vorliegt und wenn es nur ein Tag im Monat ist, dann ist es eigentlich auch kein mobiles Arbeiten mehr. Und daher sprechen wir von der rechtlichen Grauzone. Wir befinden uns quasi in einem Homeoffice. Trotzdem, dadurch, dass es rechtlich nicht belangt ist, raten auch wir unseren Kunden, nennt es lieber mobiles Arbeiten, weil für alles Weitere haben wir aktuell noch keine Handhabe. Mhm. Das ist für Unternehmen ein großes Risiko tatsächlich. Das ist tatsächlich, als hätten sie eine rechtliche Flanke offen. Und darum hoffen wir natürlich auch drauf, dass da die Politik diese Schneise sozusagen bald schließt. Weil man kann sich natürlich vorstellen, wenn dem Mitarbeitenden jetzt in seinem mobilen Arbeiten von zu Hause sozusagen, was geschehen sollte. Er stolpert übers Kabel, er hat einen Bandscheibenvorfall, weil er eben nicht professionell ausgestattet ist. Und das kommt tatsächlich häufiger vor, als man denkt. Ja. Dann geht es ganz natürlich vors Arbeitsgericht. Und Arbeitsgerichte sprechen dann, so zeigt die Erfahrung, so zeigen die Präzedenzfälle, die da jetzt schon vonstatten gegangen sind, den Arbeitgeber schuldig. Und das ist natürlich wirklich eine schwierige Situation. Auch was das Thema Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung des Mitarbeitenden anbelangt, da gibt es einfach wenig auch Know-how, auch in den Companies, weil man weiß es einfach nicht. Das ist eine neue Situation, noch keine rechtliche Grundlage. Und das ist zum Beispiel auch was, was wir uns mit Nuvo auf die Fahnen geschrieben haben, da unsere Kunden zu beraten oder auch rechtssicher zu machen. Das heißt, wir sehen uns tatsächlich dann nicht nur als Möbelanbieter, sondern wollen auch diese rechtliche Komponente für unsere Kunden mit abdecken, weil das natürlich unternehmerisch gesehen ein Risiko darstellt. Mhm. Daran angegliedert ist natürlich das Thema Arbeitsplatz. Die hybride Welt verlangt einen anderen Arbeitsraum. Und das ist auch spannend, denn sobald das Thema Arbeit nicht mehr so stark an den Ort gebunden ist, denkt man ja eigentlich, der Arbeitsraum verliert vielleicht an Bedeutung. Das genaue Gegenteil ist der Fall, denn sowohl Office-Flächen als auch Heimarbeitsplätze haben eine ganz andere Anforderung an Qualität und auch Attraktivität bekommen. Mhm. Es liegt daran, weil wenn ich als Arbeitgeber attraktiv sein möchte oder meine Mitarbeitenden wieder tageweise zurück ins Office locken möchte, dann brauche ich da natürlich auch Flächen, die dann dieser hybriden Arbeit entsprechen. Das heißt, wenn ich ins Büro komme, dann will ich nicht mehr im Großraum an meinem Einzelarbeitsplatz sitzen. Dann möchte ich Orte der Begegnung. Dann brauche ich Räume, um dort gemeinsam mit dem Team zu arbeiten, um Kollaboration zu fördern, Innovation. Das heißt, da wird viel stärker das Augenmerk auf Cafeterias, auf Meeting Areas, auf agile Räume, wo ich mal kurz mit Teams zusammenkommen kann, gelegt und eben nicht mehr auf diese Großräume, auf Legebatterien, wie wir es eben vorher hatten. Also dafür brauche ich nicht ins Office zu kommen. Das geht nämlich sehr viel besser auch von zu Hause, weil ich dort ungestörter und konzentrierter arbeiten kann. Und auch was die Anforderungen des Heimarbeitsplatzes angeht, das ist natürlich was, womit wir damals Anfang 2020 gestartet sind, weil auch das ist was, was unterschätzt wird. Ergonomie und Arbeitsschutz sind keine Benefits, sondern sind tatsächlich dienen der Gesunderhaltung. Es ist nicht ohne Grund gibt es eben Bürostühle, die Flexibilität zulassen, die ergonomisch sind, weil man sagt so schön, Sitzen ist das neue Rauchen. Und schon heute sind 50% der Arbeitsausfälle auf Rückenleiden zurückzuführen. Und das ist natürlich, und das waren noch Zahlen von vor Covid. Also man kann sich nicht vorstellen, was das für ein Impact long term dann auf die Gesundheit der Mitarbeitenden hat, wenn du wirklich ja 8 Stunden am Küchenstuhl sitzt. Und diese Entwicklung ist auf jeden Fall ja sehr spannend und zu beobachten, dass obgleich der Arbeitsort an Relevanz verliert, der Arbeitsraum in seiner Qualität und seinem Anspruch gewinnt.
Okay, super, danke dir. Als nächstes würde mich auch interessieren, wie sieht's aus mit der Produktivität und der Hybridarbeit?
Ja, das war tatsächlich etwas, wovon, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, ja, wo viele Arbeitgeber zu Beginn der Pandemie dachten, oh je, okay, jetzt kaum sind die Mitarbeitenden nicht mehr in Sicht, wird wahrscheinlich nichts gearbeitet. Das heißt, da wird die Produktivität sehr stark darunter leiden. Das Gegenteil war tatsächlich der Fall. Wir sehen gerade in der ersten Phase des Lockdowns einen starken Peak. Das ist auch was ich im Austausch mit vielen Konzernen und Mittelständlern, die auch Gegenteiliges erwartet hatten, genauso rückgespiegelt bekommen habe, dass eben die Produktivität zunahm. Woran das liegt? Das liegt wahrscheinlich einerseits dran, dass die Pendelzeiten tatsächlich zum Teil schon für Arbeit genutzt werden. Das heißt, dass die Mitarbeitenden da vielleicht früher anfangen und auch länger arbeiten, dadurch, dass sie eben nicht zur Arbeit pendeln müssen. Das ist natürlich aber auch eine große Gefahr des Homeoffice oder der Arbeit von zu Hause, dass eben keine Pausenzeiten eingehalten werden und dass man dann eben nur die ganze Zeit sehr produktiv an seinem Bildschirm sitzt. Und auch diese Zwischenzeiten, wo man mal sich einen Kaffee holt und dann mal mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommt, dass das eben digital nicht mehr stattfindet. Das heißt, da muss natürlich auch sehr stark drauf geachtet werden, dass man die Pausenzeiten einhält und sich mit seinem Team auch mal Coffee-Chats und sowas einstellt und dann auch mal nicht nur über die To-Dos spricht, sondern auch über Persönliches. Deshalb eben ein Vorteil der hybriden Welt, weil dann du vielleicht am nächsten Tag im Office zusammenkommst und dann genau das wieder tun kannst. Ja, aber ich habe schon angedeutet, Produktivität ist hochgegangen und das, obwohl viele zu Hause nicht gut ausgestattet waren. Da muss man aber auch sagen, dass nämlich der Arbeitsplatz natürlich einen Impact auf Produktivität hat. So beispielsweise höhenverstellbare Tische allein haben einen Impact auf Produktivität der Mitarbeitenden und überhaupt ein gutes Setup zu haben, hat einen Increase oder steigert Produktivität um knapp 12%. Und das ist natürlich wirklich eine spannende Zahl.
Und was würdest du sagen, macht ein gutes Setup aus? Also natürlich der Stuhl, darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen, die Sitzhaltung, was macht noch weitere Faktoren?
Also man sagt immer so schön, die gesündeste Haltung ist immer die nächste. Und das zeigt eben auch, was Ergonomie eigentlich bedeutet. Ergonomie, da denkt man oft an irgendeinen komischen Stuhl aus irgendeinem Gesundheitshaus. Und das ist es tatsächlich nicht. Ergonomische Produkte sind Produkte, die Bewegung zulassen. Das heißt, die sich an deinen Körper perfekt anpassen, in der Höhe verstellbar sind, in der Tiefe. und die eben beweglich sind. Das heißt, die deinen Körper stützen, aber dennoch Bewegungen im Sitzen zulassen. Denn der Feind ist dieses statische Sitzen. Das heißt, wenn du in einer Haltung über Stunden verharrst, und das ist, wenn du auf einem Holzstuhl sitzt oder auch auf einem Konferenzstuhl, einfach gegeben. Das heißt, da gibt's auch starke Unterschiede zwischen verschiedenen Anbietern, weil wir arbeiten zum Beispiel nur mit den klassischen Büroherstellern und nicht mit Produkten, die jetzt in Covid aus dem Boden gewachsen sind, oder mit Produkten, die du im Kaufhaus kaufen kannst, weil da gibt's eben ganz, ganz krasse Qualitätsunterschiede, weil in den Produkten steckt so viel Know-how und jahrzehntelange Forschung. Das sind zum Teil Millionen in die Federungen, in diese Flexibilität reingeflossen, um dann wirklich ja die bestmögliche Unterstützung dann auch zu gewährleisten. Und ich sag's schon, ihr hört es vielleicht schon raus, der Stuhl ist tatsächlich das Relevanteste bei der Ausstattung. Ein höhenverstellbarer Tisch ist ein Benefit, sowohl für Produktivität als eben auch für die Gesundheit, weil du da eben noch einen Haltungswechsel mit einbaust. Das heißt, du gehst vom Sitzen ins Stehen. Jeder Haltungswechsel ist auf jeden Fall zuträglich. Man sagt, man soll 3 bis 4 Haltungswechsel die Stunde haben.
Wow.
Genau. Aber eben auch der ergonomische Stuhl, das ist das Basic Piece, was jeder haben sollte. Und da, ja, man sitzt einfach so lange daran, und das zeigt eigentlich schon, wie wertvoll das ist. Und es ist auch wirklich kein Benefit, das verstehen immer noch einige Arbeitgeber und auch Arbeitnehmerinnen falsch. Es ist kein Benefit, sondern es ist wirklich gesunde Haltung.
Okay, wow, okay. Ich weiß es Bescheid. Also 3 bis 4 Mal pro Stunde die Sitzhaltung ändern, kurz aufstehen, verstellbaren Schreibtisch, in einen guten Sessel oder Stuhl, besser gesagt, investieren. Mhm. Gut für die Produktivität und auch gut für die Gesundheit. Mhm. Das sind jetzt so sehr praktische Dinge. Gehen wir einen Schritt zurück und sehen alles aus der Metaebene. Welche neuen Kompetenzen sollten Führungskräfte entwickeln, beziehungsweise welche Eigenschaften müssen Unternehmenskulturen entwickeln, damit sie mit den Anforderungen der Hybridarbeit Schritt halten können?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben vorhin ja schon über Transformationsprozesse gesprochen und dass diese eben holistisch gedacht werden müssen. Das heißt, hier ist die Führungsebene natürlich gefragt, sich wirklich Strategien zu überlegen, um das Ganze ganzheitlich zu denken. Und die Tatsache, ob ein hybrid geführtes Team scheitert oder sogar noch erfolgreicher ist, zu 100% von unseren Führungsqualitäten abhängt, macht den Stellenwert nochmal deutlicher. Das heißt, hier muss es einfach auch eine Veränderung stattfinden, die, glaube ich, durch Covid-19 eine Katalysatorwirkung erfahren hat. Denn zuvor, ich habe schon angedeutet, hatten wir eben traditionell einen sehr starken Fokus auf Führung, auf Präsenz. Das heißt, das Mindset, wer nicht da ist, wen ich nicht sehe, der arbeitet nicht. Das ist natürlich mit unserer aktuellen, mit der Art und Weise zu arbeiten, wie wir es heute tun, komplett geclasht. Das heißt, hier braucht es eben ein ganz anderes Mindset, was Führungskräfte mitbringen müssen. Und zwar einmal den Mitarbeitenden ein Vorschussvertrauen vielleicht auch zu geben, zu sagen, schon eine Guidance, also ich muss schon mein Team führen, meine Mitarbeitenden führen und auch nicht alleine lassen. Aber trotzdem muss ich demjenigen zutrauen, dass er seinen Bereich auch eigenverantwortlich abarbeiten kann. Da ist es natürlich relevant, mit meinen unterschiedlichen Teams und auch mit den einzelnen Mitarbeitenden One-on-Ones zu haben, Check-ins, um auch wirklich zu schauen, wie geht's den Mitarbeitenden, und eine Beziehung auch aufzubauen und transparente Zielvorgaben zu setzen. Das heißt, dass Mitarbeitende sich eben auch nicht allein gelassen fühlen und auch wissen, wo, in welche Richtung soll es überhaupt gehen. Aber diese Zielvorgaben müssen natürlich vom Rahmen her so gestaltet sein, um den Freiraum dann ausfüllen zu können als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Das heißt, einmal Vertrauen, transparente Zielvorgaben, gutes Feedback, was auch relevant ist, eine Feedback-Kultur, und dahingehend auch eine veränderte Fehlerkultur. Das ist eigentlich was wahrscheinlich auch in einem traditionellen Büromodell eigentlich gefragt sein sollte. Wie schaue ich auf Fehler? Wie gehe ich damit um, wenn mal was falsch läuft? Lerne ich daraus? Suche ich den Schuldigen? Ich glaube, das ist auch relevant. Das heißt, bei Führungskräften ist jetzt sehr stark das Thema Empathie gefragt, Kommunikationskompetenz und eben auch die Sicht auf Fehler. Dass man da einfach Mitarbeitende begleitet und ihren Bereich vorantreiben lässt, sage ich jetzt mal so.
Mhm. Du hast jetzt auch von Vertrauen gesprochen. Ich finde das auch super wichtig, ist definitiv eine Schlüsselkompetenz. Was ich auf der anderen Seite auch oft in den Medien sehe und höre, ist, dass es dieses Vertrauen eigentlich nicht gibt, sondern dann Mitarbeiter überwacht werden. Und ja, wie siehst du das oder was hast du zu diesem Thema zu sagen?
Ja, das ist tatsächlich was wir auch erleben oder zum Teil zurückgespielt bekommen von Unternehmen, die jetzt von einem ortsflexiblen Arbeiten wieder zu 100%iger Büroarbeit zurückkehren möchten. Und da sehen wir ganz einfach, dass es mit der Wegnahme des Vertrauens sozusagen assoziiert wird von Seiten des Mitarbeitenden. Das heißt, die haben dann das Gefühl, das Vertrauen, was ich mir über die letzten 3 Jahre eigentlich erarbeitet habe, indem ich gezeigt habe, dass ich auch hier zu Hause produktiv arbeite, meinen Bereich vorantreibe, mich fürs Unternehmen engagiere. Wenn mir das dann wieder genommen wird, das wird tatsächlich nicht so gut gesehen. Und da gibt es auch Zahlen in der aktuellen Studie, die ich vorhin schon zitiert hatte, dass 24% kündigen würden, sollte ihnen diese Möglichkeit, ortsflexibel zu arbeiten, wieder genommen werden. Okay. Und damit auch das Vertrauen ein Stück weit. Insofern, wir sehen schon branchenübergreifend, dass obgleich wir die Zahlen und die Fakten vorliegen haben, viele Unternehmer immer noch denken, Unternehmer und Unternehmerinnen immer noch denken, wenn der Mitarbeiter nicht da ist, arbeitet er nicht. Und das ist tatsächlich was, ich glaube, das wird den Unternehmen, die da jetzt so immer noch im Mindset so zurückhängen, wirklich auf die Füße fallen. Denn wir haben einen Arbeitnehmermarkt, die Top-Talente können sich aussuchen, wo sie arbeiten möchten. Und ich glaube, das ist nicht die richtige Entscheidung ist in den aktuellen Zeiten, das eben wieder zurückzunehmen.
Okay, also wir haben jetzt schon ein bisschen über die Zukunft gesprochen im letzten Satz. Mhm. Vielleicht kannst du uns eine kurze Prognose oder deine Einschätzung mit uns teilen. Wie sieht die Zukunft des hybriden Arbeitens aus? Also wie arbeiten wir in 10 Jahren?
Ich glaube tatsächlich an das hybride Modell. Also ich glaube, dass wir uns in einer hybriden Transformation befinden, die durch alle Branchen und durch alle Unternehmensgrößen sich voranschreiten wird, weil es einfach das Beste aus beiden Welten vereint. Ich habe es vorhin schon angedeutet, du hast einerseits eben die Kultur, die du durch tageweise im Office, in einem guten Headquarter, wo du agil arbeiten kannst, zusammenkommen kannst, Innovation vorantreiben und einfach auch Teamgefühl, Kulturaufbau. Einmal das und der Flexibilität, die die Form der Heimarbeit Unternehmen und auch den Mitarbeitenden bieten, zusammenführst. Und das ist einfach ein sehr, sehr attraktives Modell, weil es eben auch so individuell und individualisierbar ist. Ja. Und wer das jetzt richtig aufsetzt, ich denke, der wird als Arbeitgeber davon maximal profitieren. Und ich glaube an eine Trias, das heißt an der Arbeit in einem professionell ausgestatteten Heimarbeitsplatz oder Homeoffice, wie man möchte, dann auch hoffentlich bald rechtlich in sicheren Tüchern. Ja. Der Arbeit in einem guten, wirklich attraktiven Office und dem Third Place. Und da sind eben solche Themen wie dezentrale Hubs, Coworking Spaces, die dann auch eine Rolle spielen werden. Denn ich glaube schon, auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten wird das Thema, ich pendel über Stunden, um irgendwo im Büro anzukommen, einfach nicht mehr stattfinden. Mhm. Dazu haben wir digital die Möglichkeiten. Darum glaube ich tatsächlich an diese Trias und an eine hybride Welt.
Mhm. Du hast jetzt bereits schon darüber gesprochen, wer jetzt also hybride Arbeit einführen möchte. Der sollte welche 3 Top-Tipps deiner Meinung nach umsetzen?
Einmal das Thema Führung, was mir persönlich auch ein Herzensthema ist, seine Führungskräfte nicht alleine lassen. Das heißt, wenn da einfach Unsicherheiten vorherrschen, dann vielleicht auch mal Schulungen zu machen, ganz viel darüber zu sprechen. Kommunikation ist, glaube ich, ein ganz, ganz relevantes Thema, wenn wir uns das anschauen. Das heißt, da auch wieder Change-Prozesse, keine Selbstläufer. Wir müssen uns als Unternehmen auch zusammen mit den Führungskräften, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusammensetzen und überlegen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Wie sieht unser individuelles Modell aus? Wie viele Tage sind wir im Büro? Wie viele Tage sind wir zu Hause? Und dann auch, wie sollen die Räumlichkeiten sein? Weil auch das ist was, und das ist mein Tipp Nummer zwei sozusagen, der Raum hat eine neue Qualität. Das heißt, hier auch da die Mitarbeiterschaft mitnehmen, welche Arbeitsformen bedürfen welchen Räumlichkeiten und da auch zu schauen, welche Flächen sind denn wie ausgelastet und wo ist noch Bedarf, vielleicht was umzustrukturieren, neue Räume zu schaffen, die auch agil und flexibel nutzbar sind. Ich glaube, das ist tatsächlich was, was enorm relevant ist und was früher tatsächlich nicht so häufig stattgefunden hat, weil da hat man einfach ein Office ausgestattet und das war dann für die nächsten 10, 20 Jahre ganz genau so. Und wir benötigen hier einfach Produkte und Räumlichkeiten, die sich den Arbeitsweisen, den Mitarbeitenden und den Anforderungen flexibel unterordnen. Das heißt, die transformierbar sind, die in verschiedenen Bereichen funktionieren. Und da brauchen wir auch eben die Daten. Das heißt, Auslastungszahlen, Mitarbeiterbefragungen, um da einfach auch datenbasiert die Räume besser zu machen. Das ist, glaube ich, ganz relevant, um eine bestmögliche Passgenauigkeit dann auch gewährleisten zu können und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Attraktivität zu fördern. Das heißt, der Raum, eine neue Qualität, da, und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir damit gestartet sind und das natürlich für Kunden anbieten, auch den Heimbereich, auch den sollte man nicht außer Acht lassen, weil es ist kein Benefit, es ist tatsächlich, dient der gesunden Haltung, dient der Steigerung der Produktivität, der Mitarbeiterbindung. Und ich glaube, da würde ich gerne noch eine Zahl sagen, die mich damals wirklich sehr überrascht und schockiert hat. Und zwar, wenn du keinen gut ausgestatteten Arbeitsplatz hast, steigert das die Wahrscheinlichkeit, dass du psychologische, also mentale Probleme bekommst, um 50%.
Wow.
Und du kannst eben die Gefahr sozusagen um 50% reduzieren. Und vielleicht liegt auch das ein Teil dafür verantwortlich oder zeichnet sich zum Teil dafür verantwortlich, dass wir eben seit Covid einfach da auch viel stärkere Herausforderungen haben, was das psychische und das physische Wellbeing unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Das heißt, auch hier der Arbeitsraum ist sehr viel relevanter für das Wellbeing, als man vielleicht denken könnte.
Mhm.
Aber glücklicherweise haben wir jetzt seit Covid da auch sehr viele Daten und Studien, die das belegen.
Mhm. Also ich fasse nochmal zusammen, die Führungsqualitäten, der Arbeitsraum, sowohl im Homeoffice als auch im Büro. Das sind die drei Top-Tipps, die man als erstes angehen kann.
Das sind zwei. Und der dritte, der ist mir tatsächlich auch ganz besonders wichtig, und zwar Kommunikation. Und das spielt natürlich in den Bereich Führungsqualitäten mit rein. Ich habe es trotzdem als eigenen Tipp verpackt, weil es mir so wichtig ist. Ich habe vorhin angedeutet, von einer 100%igen Homeoffice-Pflicht versuchen einige Unternehmen jetzt entweder Vollzeit oder tageweise die Mitarbeitenden zurück ins Office zu bekommen. Ich denke, Vollzeit, das wird nicht mehr stattfinden, aber dieses tageweise Arbeiten in einem Office, zusammenkommen, das ist auf jeden Fall was Kultur fördert und auch für den Menschen, der ja ein kommunikatives, soziales Wesen ist, auch sehr, sehr relevant. Und wie das gelingen kann? Durch Kommunikation. Das heißt, auch hier ist es wieder ganz relevant, wie ich das kommuniziere. Wenn ich jetzt einfach nur sage, so, ihr habt jetzt 4, 5 Tage zu Hause gearbeitet, jetzt kommen aber alle wieder an 3 Tagen zurück ins Office, wird das wahrscheinlich sehr, sehr schwer funktionieren, weil der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das mit diesem Vertrauensbruch assoziiert. Und da müssen, also sollten meiner Meinung nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach mit ins Boot geholt werden. Und wir sind ja vernunftbegabte Wesen, sind wir allesamt. Deshalb da einfach offen in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, welches Unternehmen wollen wir in den nächsten 10 Jahren sein? Wie soll unsere Kultur aussehen? Und ist unsere Kultur nicht auch vom Miteinander geprägt? Und da einfach Mitarbeiterinnen mitzunehmen und zu sagen, ja, wir hätten gerne, dass ihr wieder so und so viel Tage ins Office kommt und wir schauen, wie wir es managen, wann welche Teams da sind, zu welchen Tagen es euch passt oder wie wir da eben eine Lösung finden, um für beide Seiten eben da das Beste rauszuholen. Aber ich glaube, es ist einfach ganz relevant, da offen zu kommunizieren und auch, was eben diese Change- und Transformationsprozesse anbelangt. Offen kommunizieren, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter mitnehmen, Prozesse gemeinsam denken, weil nur dann wird es eben auch von allen getragen. Wenn es verstanden wird, wenn es die Sinnhaftigkeit dahinter klar geworden ist und dann ziehen eben auch alle an einem Strang.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass es nicht nur top-bottom, sondern auch bottom-top passiert, damit die Kommunikation wirklich auch fließt und dass auch akzeptiert wird, alles, was an Guidelines kommt, an neuen Guidelines, und dann auch wirklich langfristig akzeptiert wird, wie gesagt, angenommen wird. So, liebe Lisa, wir sind damit leider auch schon am Ende. Ich danke dir herzlich. Ich werde gleich anfangen, mich hier ein bisschen zu bewegen und ein bisschen meinen Arbeitsraum zu verändern, weil ich jetzt all deine Tipps habe. Vielen lieben Dank für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören in einer Podcast-Folge.
Tausend Dank, Elena. Es war richtig schön, hat voll viel Spaß gemacht.
Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast@fürgründe.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf eurem Streamingportal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Besser Gründen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.